Einer seinen Predigten hat Martin Luther Folgendes gesagt: Um die tiefe Bedeutung von Auferstehung zu verstehen und zu begreifen, müssen wir die ganze Geschichte fassen und verstehen. Er meinte die Geschichte vom Kreuz. Damit hat er unser Lieblingsspruch angefochten: Wir sehen das Kreuz im Lichte der Auferstehung. Eigentlich muss es anders sein. Wir sehen die Auferstehung im Lichte des Kreuzes. Ohne Auferstehung hat das Kreuz keine Bedeutung. Das ist vielleicht eine nette, sentimentale Geschichte über einen Verrückten, der Selbstmord begangen hat. Aber was hat es mit mir zu tun? Vielleicht hat es eine Bedeutung für die gehabt, die ihn geliebt haben, seine Verwandten, seine Mutter. Aber was hat die Geschichte mit mir, dem Heutigen, zu tun? Was ist da wirklich passiert? Die Bibel erzählt uns von der Auferstehung und vom Kreuz immer als Wortpaar, immer als ein Ereignis. Hat Jesus immer gesagt: Ich bin auf diese Erde gekommen, oder wortgetreu, der Sohn Gottes ist gekommen, um gekreuzigt zu werden, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Das war immer, er ist gekommen zu sterben, aber am dritten Tag wird er auferstehen. Das heißt, diese zwei Ereignisse bilden eine Einheit. Wir dürfen sie nicht trennen. Vielleicht hat unser Kalender uns dazu gezwungen, Karfreitag und Ostersonntag voneinander getrennt zu feiern. Aber in der geistlichen Welt ist es ein Ereignis. Wir müssen das Kreuz und die Auferstehung aus der geistlichen Perspektive betrachten. Ich lese aus dem Römer 4, Verse 24, 25. Und da wird es von diesem einen Ereignis erzählt. Jesus Christus wurde aus den Toten auferweckt, weil er um unsere übertretenen Willen dahingegeben und um unsere rechtfertigen Willen auferweckt worden. Oder an anderen Stelle sagt Paulus: Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist, ja noch mehr, der auch auferweckt ist, der zur Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Da öffnet sich eine völlig andere Perspektive, ein ganz neues Bild für uns. Jesus Christus ist deshalb auferstanden, um sein Opfer, sein Blut in die himmlische Realität zu tragen. Er ist deshalb auferstanden, um das, was er am Kreuz von Golgatha begonnen hat, zur Vollendung zu bringen. Solange dieses Opfer nur am Kreuz als eine sentimentale Geschichte hängt, hat es mit uns nichts zu tun. Aber Jesus ist, so sagt der Hebräerbrief, ins himmlische Heiligtum eingetreten mit seinem Blut, mit seinem vollkommenen Opfer. Und ab da gilt die Erlösung, nicht am Kreuz. Und deshalb sagt die Bibel immer: gestorben, aber auferstanden. Damit ist gemeint, die Erlösung ist tatsächlich passiert. Und diese Kulisse von Karfreitag und Ostern gerät immer mehr in Vergessenheit. Zu anstrengend, zu bedrohlich, zu attraktiv erscheint Gott in diesem Bild. Zu Unrecht. Denn die ganze biblische Offenbarung baut auf dem Opfer Jesu Christi. Das ist die zentrale Figur. Wenn du die ganze Bibel blätest, dann geht es im Alten Testament um dieses Kultus, um Opfer und Opferung. Und im Neuen Testament geht es darum, dass Jesus dieses Opfer ist. Das ist das Thema für heute. Und was bedeutet Opfer? Aus dem Alten Testament wissen wir, dass Gott sich als heiliger Gott offenbart. Und Menschen, die in Beziehung zu ihm treten, müssen heilig sein, rein sein von aller Schuld. Der Mensch kann aber nicht schuldlos vor Gott sein. Er hat gesündigt. Und die ganzen Gottesdienste des Alten Testamentes wurden auf diesem Opfer gebaut. Gott muss durch ein Opfer besänftigt werden. Man kann sagen, er ist böse. Ihm geht es nicht gut. Er erfordert Rechtfertigung. Was bedeutet Rechtfertigung? Die Sünde muss getilgt werden. Die ganzen Opfer, die ganzen blutvergießende Aktionen hatte nur mit diesem einzigen Tatbestand Sachverhalt zu tun. Gott ist nicht damit glücklich, dass der Mensch sündig ist. Gott, sie will keine Sünde sehen. Die Sünde muss bedeckt werden. Deshalb gab es in Israel so einen Tag der Versöhnung, auf Hebräisch Yom Kippur. Und die ganze Bedeutung von diesem Fest bedeutete, ein Opfer wurde geschlachtet und das Blut wurde genommen und auf die Decke von Bundeslade wurde es getropft. Man soll sich vorstellen, diese Bundeslade, zwei Cherubimen mit Flügeln decken dann die Deckel. Und dieser Deckel hieß im Hebräischen als Sühne. Sühne heißt vom Hebräischen bedecken. Und hat Gott zu seinem Volk gesprochen, das muss geschehen, damit die Menschen begreifen, die Schuld muss bedeckt werden. Die Schuld muss aufgehoben werden. Gott will keine Schuld. Und im Zentrum des Neuen Testaments steht Christus. Dieses vollkommene Opfer für unsere menschliche Sünde, diese Decke. Christus hat mit seinem Leib uns bedeckt und Gott sieht uns durch Christus. Das heißt, dieses Gesetz der Opferung des Alten Testamentes ist in Erfüllung gegangen im Neuen Testament. Und dieses vollkommene Opfer ist Jesus Christus. Und uns modernen Menschen fällt es schwer, das ganze Bild zu verstehen. Wir leben in der Welt der Tatsachen, Opfer, Blut, Rauch. Wer hat das davon was verstanden? Hat das irgendeine Bedeutung in deinem Leben? Wir tun uns schwer, dieses Bild zu verstehen, obwohl dieses Bild das zentrale Bild des christlichen Glaubens ist. Es ist zwar ein kurioses Bild, aber wir haben kein anderes Bild. Die Tatsache, dass wir erlöst sind, ist diesem Opfer Jesu zu verdanken. Wenn wir den ganzen Zusammenhang nicht verstehen, haben wir bis ins Tiefste nicht verstanden, was das bedeutet, erlöst zu sein. Diese Opferung, das Opfer, die Sühne, die Schuldzahlen, hat im Alten Testament, so wie im orientalischen Denken, eine völlig andere Bedeutung. Also für uns, insbesondere für die Deutschen, hat es eine andere Bedeutung. Schuld hat damit zu tun, jemand hat meine Rechnung bezahlt. Ein religiöser Schriftsteller hat da auch Vermutung ausgesprochen. Die ganze Rechtfertigungslehre ist deshalb in Deutschland entstanden, weil die Deutschen so einen besonderen heiligen Zugang zur Frage haben, wer hat meine Rechnung bezahlt? Aber der ganze Opferdienst hat in der Bibel eine andere Bedeutung. Es geht um Wirkung. Es muss was bewirkt werden. Es muss was hergestellt werden. Die Vergebung Gottes bedeutet nicht, dass jemand meine Schuld bezahlt hat. Die Vergebung Gottes bedeutet, die Schuld, diesen Zustand, schrecklichen Zustand, ist aufgehoben. Den gibt es nicht. Es wurde etwas bewirkt. Und dieses Opfer Jesu steht an einer ganz besonderen Stelle. Wenn du die Bibel nochmal aufmerksam liest, wirst du feststellen, dass zwischen dem Opfer Jesu und dem Opfer am Versöhnungstag, am Yom Kippur, einen gewaltigen Unterschied besteht. Am Yom Kippur wurde das Blut vergossen und die ganze Decke von der Bundeslade wurde mit dem Blut besprengt. Und im Neuen Testament geht es nicht nur ums Blut, sondern um den Leib Christi. Im Alten Testament wurden die Reste vom Tier, das geopfert wurde, jenseits des Tempels verbrannt. Im Neuen Testament macht Gott Betonung auf die Aussage, ich will kein Opfer, ich will kein Blut, ich will den ganzen Leib. Das ist der Unterschied. Hebräer 10, Vers 5. Darum spricht er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib hast du mir bereitet. Und in der Bibel gibt es einen Unterschied zwischen Blut Christi und Leib Christi. Ich lese aus Hebräer 9, Vers 14. Und wie viel mehr wird dann das Blut Christi, das sich selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gott dargebracht hat, unser Gewissen reinigen? Von den toten Werken, zu dienen dem lebendigen Gott. Durch das Blut Jesu haben wir Freimut zum eigenen ins Heiligtum. Das Blut Jesu bewirkt Reinigung in unserem Gewissen, in unserem Herzen. Und was steht über den Leib? Hebräer 10, Vers 19. Durch das Blut Jesu haben wir den Freimut zum Eingang, den er uns eröffnet hat als einen neuen lebendigen Weg durch den Vorhang, und das ist sein Leib. Das Blut Christi reinigt unser Gewissen, unser Gedächtnis, befreit uns. Aber der reale Weg in die Ewigkeit ist Leib Christi. Versteht ihr, warum Jesus gelernt hat? Ich bin die Tür, niemand kommt durch den Vater, denn durch mich. Und wir fahren ganz schnell dann mit unseren Fahrzeugen an dieser Tatsache vorbei. Jesus, lalala, das Blut Christi hat uns gereinigt, wir sind befreit. Aber die Bibel macht Betonung, den Leib hat Gott gewollt. Den ganzen Jesu. Nicht wie das Blut und die Tier und Opfer im Alten Testament, sondern für Gott war das anscheinend wichtig, den ganzen Jesu zu bringen, die ganze Person. Wenn es in der Bibel vom Leib die Rede ist, dann ist die ganze Person gemeint. Nicht nur das Blut, nicht nur die Seele, sondern den Leib. Gott opfert sich im Körper, Gott opfert sich als ganze Person und das bedeutet, er hat Gemeinschaft mit uns. Das ist das volle Geheimnis der Erlösung. Er hat nicht unsere Seele erlöst, er hat nicht irgendein Teil von uns erlöst. Er ist ans Kreuz gegangen als ganze Persönlichkeit, als Leib. Und das ist das ganze Wunder, dass Gott auferstanden ist. Das wundert mich nicht, er ist Gott. Aber dass Gott sich ganz in den Tod gegeben hat, für mich, das ist das ganze Wunder. Gott opfert sich als Leib. Das bedeutet, er teilt unsere materielle Welt. Er hat Gemeinschaft mit uns. Er ist ans Kreuz gegangen, nicht als purer Geist oder als ganzer Mensch. Das ist das Wunder, für das ich keine Erklärung habe. Und damit hat er eine Tür geschaffen, einen Weg zur Erlösung. Das ist die Person Jesu Christi, so wie sie ist. Und an diesem Leib will ich kleben, an diesem Christus will ich kleben. Warum? Weil es die einzige Tür zu Gott ist. Und Jesus hat es auch so gelehrt. Ich bin die Tür und niemand kommt durch mich zum Vater, den durch mich. Und damit hat er nicht nur sein Blut gemeint, nicht ein Teilchen von sich, sondern sich als Person. Und wo spielt hier die Auferstehung eine Rolle? Ich kann nur deshalb auf die Tür, auf diesen Jesus, auf diesen Leib Christi hoffen, auf diese ganze Persönlichkeit, die für mich war. Ich kann nur deshalb auf Gott hoffen, der voll und ganz starb, so starb, wie ich sterben werde, wie du. Ich kann nur deshalb hoffen, weil Gott diesen Leib wieder auferweckt hat. Und das bedeutet, dieses neue Prinzip des Lebens, die Vergebung geschieht in Jesus Christus. Es gibt Hoffnung, es gibt Zukunft. Diese neue Spielregel leben, sie gelten. Gott hat diesen Christus körperlich auferweckt. Das heißt, er hat auch mich mit auferweckt. Was Jesus im Leib und durch den Leib vollbracht hat, es lebt, es funktioniert, es ist endgültig, unwiderruflich, nicht umkehrbar, es lebt. Es greift in mein Leben. Ja, ich sterbe. Ja, ich bin noch krank. Wir werden alle sterben. Aber in Jesus Christus haben wir eine unwiderrufliche, eine umkehrbare Tatsache des Lebens. Er lebt, also ich werde leben. Es geht darum, dass ich nicht auf meine Überreste schaue. Nicht, wie ich mal altere, sondern wir lernen diese neue Osterwirklichkeit als eine einzig reale Wirklichkeit in Anspruch zu nehmen. Wir werfen unsere Blicke auf Jesus Christus. In ihm ist diese neue Lebensrealität existent. Und diese neue Lebensrealität bedeutet, die Sünde ist vergeben. Der Tod, der auf die Sünde folgt, existiert nicht mehr. Der Schlüssel des Lebens ist die Vergebung und das ist nur in Jesus Christus allein. Es geht nicht, dass ich an etwas glaube, es geht nicht darum, dass ich etwas singe, es geht einzig und allein darum, in diesem Jesus drin zu sein. Darum geht es in allen Religionen, in allen christlichen Konfessionen, ob katholisch, ostkirchlich, pfingstlerisch, baptistisch. Es geht darum, in diesem Christus zu sein. Weil er eine reale Lebensrealität, auferstanden, gekreuzigt, es funktioniert, es lebt. Gott spielt ein neues Spiel. Gott setzt neue Lebensverhältnisse, Lebensprinzipien. Wir können sie nicht physisch erfassen, ich kann das nicht beweisen. Es geht nur per Glaube. Ich glaube, dass das, was Gott erschaffen hat am Kreuz von Golgatha, dieses neue Verhältnis, deine Schuld braucht Vergebung. Und deine Vergebung ist nicht deine Bitte, deine Vergebung ist der Tod meines Sohnes, voll und ganz, im Körper, als ganzer Person. Glaubst du das? Und ich kann es glauben, weil Jesus auferstanden ist, weil er seinen Jüngern begegnet war, weil sie ihn gesehen haben. Daraus ist die Gemeinde entstanden. Wir sind ein Teil dieser lebendigen Gemeinde, der daran glaubt, dass Jesus Christus nicht im Grab geblieben ist, sondern er wurde von Gott auferweckt als Proklamation, als Zeichen der neuen Lebenswirklichkeit. Du darfst nicht sterben. Du darfst vergeben, Vergebung erfahren. Und mit diesem Spruch lädt mich Jesus heute und Gott dazu ein, an diesen Jesus zu kleben, in ihm die Vergebung zu suchen. Nicht in mir, nicht in meinem Glauben, sondern in Jesus Christus. Römer 8, Verse 37 und 39. In dem allen überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes. Und jetzt kommt es, die in Jesus Christus ist, unserem Herrn. Deshalb ist es wichtig zu glauben, dass dieser Jesus Christus nicht nur ein Bild der Vergangenheit ist. Das ist tatsächlich ein Mensch, Gott im Menschen, der am Kreuz gelitten hat und wurde von Gott auferweckt. Das ist eine Lebensrealität, die heute greifbar ist, für mich da ist. Ich habe Zugang zu dieser Realität durch den Glauben an Jesus Christus. Deshalb feiern wir diese Freude der Auferstehung nicht nur darum, weil Maria Magdalena Jesus erlebt hat. Das war eine Beziehung zwischen Jesus und Maria Magdalena, zwischen Petrus und Jesus. Aber ich habe mit den beiden nichts zu tun. Ich habe diese Geschichte nicht miterlebt. Was ich heute als Mensch brauche, ist die Vergebung. Was ich heute als Mensch brauche, die Garantie, dass ich den gleichen Weg mit Jesus gehen werde, wie er gegangen ist. Und die einzige Garantie ist, dass dieser Jesus diesen Körper voll und ganz angenommen hat. Und in diesem Körper ist er gestorben und in diesem Körper ist er auferstanden. Und so wie ich mich anfasse und meinen Körper spüre, spüre ich die Garantie, dass ich mit Jesus genauso am letzten Tag, am jüngsten Tag auferstehen werde. Physisch, chemisch kann ich das nicht nachweisen. Aber diese Verheißung gibt uns die Bibel. Und das Evangelium von der Auferstehung Christi stellt eine Konsequenz für mich und dich ganz klar heraus. Weil die Auferstehung Christi in Jesus ist, suche diesen Jesus, tut alles dafür, um in ihm wie in einem Fass, wie in einer Dose zu leben. Aber tue ich das so, wie Jesus das getan hat. Jesus hat sich ganz geopfert. Er hat nicht nur sein Blut vergossen, er hat seine ganze Existenz für dich geopfert. Das Gleiche gilt für dich. Gebe diesem Jesus dich ganz. Schau darauf, dass du tagtäglich dich in ihn einbohrst, dass du ein Teil von ihm wirst, dass du die ganze Lebenshoffnung auf ihn setzt. Das Wunder der Auferstehung gibt uns Mut zum Leben, auch wenn dieses Leben immer noch fragil und tödlich bleibt. Diese Ganzheit des Todes und die Ganzheit der Auferstehung Jesu Christi zeigt die unerschöpfliche Fülle der Liebe Gottes. Ich weiß sehr wenig von der Liebe Gottes, aber Gott hat mir etwas Wunderbares gegeben. Er hat seinen Sohn gegeben und gesagt, in diesem Sohn liebe ich dich. Es geht nicht darum, sentimental zu verstehen, was Liebe Gottes ist. Es geht darum, eine Zuflucht bei diesem Jesus zu suchen. Das ist ein physischer Sprung in Jesus. Ich weiß nicht, wie das passiert, aber mach dir einfach Gedanken. Dieser Jesus ist das Einzige, dieser Kanal durch Gott, dich schaut. Wenn du woanders unterwegs bist, kannst du darauf hoffen, dass Gott dich liebt. Aber das ist eine Hoffnung auf eine Aussage. Unsere Hoffnung liegt in Jesus Christus. Das bedeutet, sei ein Teil von Jesus Christus und bitten dir die Möglichkeit, die Gemeinschaft mit ihm zu suchen. So lehrt uns auch die Bibel, Kolosser 3, Vers 1-3. Seid ihr nun mit Christus auferweckt, so sucht, was droben ist, wo Christus ist. Sitzend zu Rechten Gottes, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. In dem Maße, in dem du dieses Evangelium von der Auferstehung in dein Leben einlässt, wird dein Verstand, deine Gefühle, dein Herz wie verklärt. Also diese Botschaft, das Wort Gottes für Auferstehung, dringt dich durch. In dem Maße, in dem du dieses Wort hörst, deine Blicke darauf richtest, zu Gott betest, wird dein Leben immer mehr mit diesem Lebensmut erfüllt, mit einer neuen Lebenshaltung, mit einer neuen Lebensanschauung. Die Realität des Lebens nicht in diese physische Welt zu suchen zuerst, sondern in Jesus Christus. Und zum Schluss möchte ich eine Aussage von Augustinus, von lateinischen Kirchenväter bringen, wo er wunderbar zum Ausdruck gebracht hat, was bedeutet es, diesen Auferstehungsglauben zu haben, diese Konsequenz des Todes Jesu Christi. Der Augustinus schreibt, wo ist der Tod? Fragt er. Suche ihn in Christus, weil der Tod nicht mehr existiert. Der Tod war zwar, aber jetzt ist der Tod tot. Das Leben Jesu hat den Tod getötet. Willst du den Tod überwinden? Suche Jesus. O Leben, o Tod des Todes, seid guten Mutes, und der Tod stirbt in euch. Wie das Haupt des Leibes, was das Haupt des Leibes erlebt, werden auch die Glieder des Leibes erleben. Aber wann denn? Fragt Augustinus. Am Ende der Zeiten, bei der Auferstehung der Toten. Und diese Worte sind euch gegeben, damit ihr Nahrung zum Nachdenken habt, damit ihr drüber in euren Herzen singt, damit ihr euch darauf mit dem ganzen Herzen verlasst, damit ihr auf diese Auferstehung aus den Toten durch den Glauben und gute Taten hinlebt. In Jesus Christus ist diese neue Realität Realität geworden. Nur in Jesus Christus, nur in der Tatsache, dass er lebt, weiß ich mich nicht wie ein Kind des Zornes, sondern ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Wenn ich in Jesus bin, dann weiß ich, Gott sieht mich vollkommen in rein. Ich weiß, dass Jesus mich heute und jetzt im himmlischen, realen Raum vertritt, vor dem Angesicht des heiligen Gottes. Nicht ich bin nicht heilig, sondern Christus ist meine Heiligkeit. Nicht ich habe die Kraft, Christus hat die Kraft. Ich kann die Widrigkeit meines Lebens nur dann stellen, wenn ich in Christus bin. In Christus habe ich meine Hoffnung. In Christus habe ich meine Zukunft. In Christus werde ich mein letztes Gerichtsurteil hören. Am jüngsten Tag wird die Zusammenfassung meines Lebens ausgesprochen. Und der, der das tun wird, wird Christus sein. Das wünsche ich dir und mir, dass wir es begreifen, sagen, die Auferstehung ist nicht nur ein Spruch vom Frühling, nicht ein Spruch vom neuen Leben. Es ist eine Einladung, in diesen Jesus hineinzuspringen, in die Realität des neuen Lebens. Das ist die Einladung, unser Leben unter einem neuen Gesichtspunkt zu betrachten. Jesus ist auferstanden, Gott hat es beschlossen, es ist unumkehrbar, es ist unwiderruflich. Jesus Christus lebt, also ich lebe mit ihm. Und das ist die große Botschaft heute am Ostersonntag, muss eigentlich an jedem Sonntag verkündigt werden, dass wir diesen lebendigen Jesus hier und heute haben, dass wir Kontakt zu ihm suchen, dass wir auch im Gottesdienst Kontakt mit ihm haben. Und da möchte ich dir auch dazu gratulieren, wenn du Jesus Christus dein Leben gefunden hast, dann bleib dabei, daraus dein Leben zu schöpfen. Nicht das zu sehen, was vor Augen ist, nicht die Todesfälle, nicht die Krankheiten, nicht unsere ständige Resignation, dass etwas vergeht, dass etwas nicht klappt, sondern allein einzig, was lebt. Und das ist Jesus Christus. Lass uns beten. Gott, in Jesus Christus warst du auf dieser Erde, voll und ganz. Und das, was die Israeliten damals, was dein Volk damals nicht vollzogen hat, dass die Leiber der Tieren geopfert wurden, die wurden weggeschmissen, vernichtet, das hast du selber erlebt, voll und ganz. Im menschlichen Körper bist du ins Kreuz gegangen. Und damit hast du uns die Botschaft der Erlösung verkündigt. So wie wir uns in unserem Leib, in unserem materiellen Raum fühlen, was uns ausmacht. Das Ganze hast du mitgenommen ins Kreuz. Du hast die Gemeinschaft mit uns materiellen Menschen geteilt. Gott, Gott der Ewigkeit, vollkommene, allmächtige, Gott des puren Geistes. In deiner Vollkommenheit bist du mein Fleisch auf dich genommen. Es gibt mir Mut, Jesus zu vertrauen, dass das, was mich ausmacht, meine ganze Persönlichkeit in die Ewigkeit hat. Fortsetzung. Es wird weitergehen. Und danke, Jesus, dass du nicht nur darüber gesprochen hast, dass du für uns gestorben bist, sondern du bist auferstanden. Du bist deine Jünger erschienen, hat gezeigt, dass dieses Prinzip des neuen Lebens, du vergibst, dass das Prinzip gilt. Dass ich meine Hoffnung auf diesem Prinzip bauen darf. Dass ich glauben darf, dass die, die in dir leben, ewig leben werden. Herr, ich möchte dich bitten, dass du auch heute die ermutigst, die dieses Opfer noch nicht angenommen haben. Die noch drumherum laufen und denken, von außen dieses tolle Bild zu überwachen, das tut mir so gut. Aber du lädst ein, in dich hineinzutreten, wie in den Raum des neuen Lebens. Einen Weg zu finden, den du vorgeschlagen hast. Du hast gesagt, ich bin die Tür. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Jesus, zeig uns die Tür. Sei uns diese Tür in jede Situation unseres Lebens. Und es ist gut so, dass wir diese Erlösung, diese Vergebung, dass wir diese Kraft nicht in uns haben, sondern in dir. Das ist die Befreiung. Nicht wir müssen um unsere Vergebung ringen, sondern wir können dankbar annehmen, was du für uns getan hast. Wir loben dich, wir preisen dich für dieses Lebensgeschenk, das du uns heute anbietest. Aus deinem Wort, aus dem Evangelium der Auferstehung.